Freut mich, dass ich hier sein kann. Rosenbergers kenne ich schon länger. Sonst die meisten nicht, oder? Glaubt niemand? Nichts verpasst. Ah ja, das glaube ich jetzt nicht. Genau, der Berichter über Seehaus und Hoffnungsträger. Und gut, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe lebenslänglich. Und da war ich natürlich oft gefragt, wie ich im Knast gelandet bin. Und das ist an sich sehr schnell erklärt. Ich bin schon aufgewachsen hinter Gitter. Von dem her war mein Lebensweg dann vorgezeichnet und war klar, wo ich mal als Erwachsener lande. Gut, es hat auch noch einen anderen Hintergrund. Drogen und Gefängnis hängen auch zusammen. Und mein Urgroßvater war schon Drogenhändler oder sogar Drogengroßhändler. Und von dem her ist das vielleicht auch ein Zusammenhang, der was. Gut, ich bin aufgewachsen eben in einer Unternehmerfamilie und da war an sich immer Thema am Mittagessentisch Verantwortung. Verantwortung für die Firma, Verantwortung für die Mitarbeiter, Verantwortung für die Gesellschaft und das hat mich unheimlich geprägt und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür und auch das Selbstverständnis, wir sind nicht Eigentümer, sondern wir sind Verwalter. Uns ist viel anvertraut, aber nicht, dass man selber Porsche fahren oder sonst was, sondern das ist uns anvertraut, um mit Verantwortung damit umzugehen, um anderen auch zu dienen. Genau, ich habe dann selber, war durch Jungschar und Posaunenchor und Jugendbund geprägt, auch Süddeutsche in Bühlenhausen, war im Posaunenchor und in der Stunde im Jugendbund. Und dann nach dem Abi habe ich so ein soziales Jahr gemacht in Amerika und da mit Drogenabhängigen geschafft. Und das war sehr eindrücklich. Die Leuchter sind vielleicht. Das ist gut, wenn man selbst mal. Ja, das ist jetzt so wichtig. Genau. Ja. Genau, es gibt Wichtigeres wie mich. Ja, das war für mich eine unheimlich prägende Zeit, da ein FSJ zu machen. Ich habe dort zusammengelebt mit eben 15 Leuten, die alle eine Drogenkarriere hinter sich hatten oder Alkohol. Und das hat mir nochmal völlig die Augen geöffnet. Und bin ja auch selber viel dankbarer an das, was ich an meine Eltern gehabt habe. Als Jugendlicher ist man ja immer nicht so glücklich, wenn der Vater meint, er muss mit einem Latein lernen oder sonst was. Aber wenn man dann mal sieht, wie es ist, wenn es Leute gibt, die eben den Vater gar nicht kennen oder mehr oder weniger von der Straße erzogen worden sind, die keine Erziehung genossen haben, dann wird man viel dankbarer. Oder so war es bei mir auf jeden Fall. Und ich bin dann, habe jemanden besucht, der in dem Programm war und zurück hat müssen ins Gefängnis. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich gesehen, was Gefängnis bedeutet. Und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Das ist keine Lösung für die jungen Männer und ist aber auch keine Lösung für die Gesellschaft, weil irgendwann kommen sie wieder raus und sind höchstwahrscheinlich krimineller wie vorher. Gut, in Amerika ist es viel extremer wie bei uns. Aber hier gibt es sehr viele gute Angebote, was es dort nicht gibt, Schule, Ausbildung und so weiter. Aber trotzdem ist das Problem immer die negative Subkultur. Und gut, wir haben es ja vorhin vom Brudlerkett oder von negativen Nachrichten, das ist immer die Frage, was macht man damit? Man könnte das System kritisieren, bloß wenn man nur rumkritisiert, bringt das im Normalfall relativ wenig. Und von dem her habe ich immer vorgenommen, okay, ich möchte eine Alternative schaffen zum Knast. Und abends beim Bibellesen ist mir dann auch klar geworden, dass es mein Weg von Gott her ist. Da kam dann ein Vers aus Hesekiel 2, wo der Prophet Hesekiel berufen worden ist zum Volk Israel. Und da steht dann, du Menschenkind, ich sende dich. Und dann werden die Israeliten beschrieben. Und die Beschreibung passt an sich hundertprozentig auf das, wie man landläufig Gefangene beschreiben tät, zum abtrünnigen Volk. Sie haben wieder mich gesündigt. Sie haben harte Köpfe, verstockte Herzen, Haus des Widerspruchs und so weiter. Von dem her war für mich klar, okay, da bin ich damit gemeint. Und am nächsten Morgen kam aus dem 2. Petrus, dass man seine Berufung und Erwählung festmachen soll. Und dann war es vollends geschwätzt. Dann habe ich gewusst, das ist mein Weg. Und habe mich darauf vorbereitet, irgendwann eben eine Alternative aufzubauen zum Strafvollzug, durch Studium. Und dann habe ich eine Zeit lang bei Prison Fellowship International geschafft, eine internationale Dachorganisation im Bereich der freien Strafwilligenhilfe. Und dann 13 Jahre nach der Vision konnte ich dann mit dem Seehaus beginnen. Ich habe mal das Konzept dargelegt, einen damaligen Justizminister, bin nach dem Vortrag auf ihn zugegangen und habe ihm gesagt, was ich machen will und das Konzept erklärt. Dann hat er gemeint, das ist ja höchst interessant. Am gleichen Tag, sogar im gleichen Raum, hatte er das im Kabinett seinen anderen Ministerkollegen vorgestellt. Er ist parallel gewachsen im Ministerium und bei mir. Und dann gab es 2003, konnte man dann eben beginnen. Ich habe lang gesucht nach einer Immobilie und ich bin nicht zum ersten Mal hier, kann ich da gleich sagen. Also vor über 20 Jahren war ich schon mal hier im Haus und habe das Ganze begutachtet und für gut befunden. Hatte dann damals auch ein Gespräch mit ihrem Vorgänger und der war auch offen dafür. Also es hätte sein können, dass das Ganze hier stattgefunden hätte. Mit dem Besitzer sind wir uns dann nicht einig geworden und dann sind wir in Leonberg gelandet, aber also ganz knapp, dann wären wir hier im Seehaus. Dann wird es wahrscheinlich nicht Seehaus heißen, dann wird es Haus Mie heißen, schätze ich mal. Genau. Aber jetzt heißt Seehaus, Seehaus Leonberg, es ist eine Alternative zum herkömmlichen Jugendstrafvollzug, die Jungs können sich bewerben, aus dem Gefängnis raus und sind dann die gesamte Haftzeit bei uns. Je nach Haftzeit ein, zwei Jahre, manchmal ein bisschen länger. Und ja, in der JVA wird sehr gute Arbeit geleistet. Eben Ausbildung, Schule, gibt es viele andere gute Angebote. Aber das Problem ist immer die negative Subkultur. Sie zerstört immer alles, was man mühsam versucht aufzubauen. Und von dem her hat der damalige Justizminister gesagt, wir möchten eben eine Alternative schaffen, außerhalb von Mauern und Gitter in kleinen Einrichtungen in freier Trägerschaft. Das CJD, Christliche Jugendorg, hat das erste Projekt gehabt, wir haben einen Monat später angefangen und inzwischen haben wir eine zweite Einrichtung in Leipzig und ein paar andere Bundesländer haben auch noch Interesse. In Sachsen gibt es inzwischen auch Einrichtungen für Erwachsene. Genau, das ist jetzt das Seehaus. Wir haben eben gesucht, möglichst Immobilie im Außenbereich, Nähe zum Ballungsgebiet ist gut und da war das ideal, das ist zwischen Leonberg und Stuttgart, Böblingen, Sindelfingen. Also hier wäre natürlich noch ein besseres Ballungsgebiet gewesen, aber ja, wie man sieht, keine Mauern, keine Gitter. Wir sind trotzdem eine geschlossene Einrichtung in dem Sinne, dass die Jungs das Gelände nicht verlassen dürfen. Wer sie doch verlässt, der hat eine Rückfahrkarte ins normale Gefängnis. Bei uns ist die Sicherheit nicht durch Mauern, nicht durch Gitter, nicht durch bauliche Maßnahmen, sondern durch Beziehungen, durch Vertrauen, durch Verantwortungsübergabe. Und viele der Jungs kennen kein funktionierendes Familienleben und so laden wir sie ein, bei uns mitzuwohnen. Immer bis zu 7 Jungs wohnen mit einer Mitarbeiterfamilie zusammen. Und erleben so von manchen zum ersten Mal richtiges Familienleben. Das ist eine Herausforderung für die Hauseltern, zu ihren eigenen Kindern dazu, 5 oder 7 ältere Brüder aufzunehmen. Aber es ist eine unheimliche Chance, dass die Jungs so merken, ich bin aufgenommen in eine Familie, aufgenommen in eine Lebensgemeinschaft. Und allein dadurch, dass Kinder dabei sind, ist eine völlig andere Atmosphäre, lassen die Jungs auch Emotionen zu, die sie nie im Leben zulassen hätten. Und man sieht auch, wer Chef ist am Tisch oben links. Und das ist einfach schön zu sehen. Gut, ich habe auch einen Experten mitgebracht. Ich könnte dir alles Mögliche erzählen, aber du kannst aus deiner persönlichen Erfahrung berichten. Also zur Auflösung von Foren, eins meiner Kinder ist dabei. Dann kannst du ja dich vorstellen und dann ein bisschen sagen, was für dich das Familienleben bedeutet.
So, hallo, ich bin Irim, ich bin 18 Jahre alt und bin seit letztes Jahr Dezember im offenen Vollzug im Seehaus. Und ich bin, wie gesagt, eins der Kinder von Tobias Merkle. Ja. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, bei uns ist halt das Familienprinzip ganz weit oben. Also, wie Tobias gesagt hat, die meisten Jungs von uns, die kennen keine Familie, die sind entweder in zerstörten Familien aufgewachsen oder in sehr schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen. Und im Seehaus leben wir in einer ganz normalen Familie mit Mutter, Vater, Kinder. Und da sehen wir halt, also wir lernen am Modell. Die Eltern zeigen uns, wie man Streit klären kann, ohne die Kinder zu schlagen. Wie man zusammen gemeinsam isst, wie man Bewerbungen schreibt, zur Schule gehen kann, Ausbildung anfangen kann. Und das in einem guten Ton, in einer guten Art, was man draußen, was die meisten draußen nicht kannten. Wir leben im Seehaus des PPC, das ist Positive Peer Culture, auf Deutsch positive Gruppenkultur. Im Gefängnis, da gibt es eine Hierarchie, da ist immer der Stärkere, der Muskulöse, der herrscht. Im Seehaus ist es ganz anders, im Seehaus hat jeder was zu sagen, egal welcher Stufe, egal in welchem Alter, egal ob Mitarbeiter oder Häftling. Wir können uns gegenseitig immer was sagen, wenn einer Hilfe braucht, hilft immer jeder jeden. Und die ganzen, also jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und die meisten haben die Stärken im Negativen benutzt draußen. Im Seehaus versuchen wir, die ganzen negativen Sachen im Positiven zu nutzen. Heißt, wenn ich draußen ein guter Chef war einer Bande oder sonst irgendwas, kann ich gut eine Gruppe anleiten und im Seehaus, keine Ahnung, wenn wir Fußball spielen oder sonst irgendwas, tun wir die schlechte Eigenschaft, was wir draußen als negativ gesehen haben, im Positiven umsetzen, dann können wir die Gruppe gut leiten. Also wenn man im Seehaus ankommt, gibt es ein Buddy-System, heißt, du kommst erst Tag an und da hast du sowas wie einen großen Bruder, der dir das ganze Seehaus erklärt und der begleitet dich auch über deine ganze Haftzeit, bis er halt entlassen wird oder du entlassen wirst und der zeigt dir das ganze Seehaus, ist für dich ein Vorbild und nimmt dich halt mit an die Hand durchs Seehaus. So, bei uns gibt es Seehausrunden, das sind pädagogische Unterhaltung, also pädagogische Gruppen und da wird dann dreimal in der Woche sich zusammengesetzt mit den ganzen Jungs und wird dann über Straftaten oder Konfrontationen oder Drogen, Sucht und alles Mögliche geredet und wie man das verhindern kann oder wozu das, wieso das überhaupt so weit geführt hat. Ja, und da helfen wir uns gegenseitig und unterstützen uns. Ja.
Es wurde eben auch von einem von den Jungs geleitet, genau. Der Mitarbeiter ist nur dabei, aber die Aufgabe des Mitarbeiters ist, den Verantwortlichen zu coachen, ihn vorzubereiten, nachzubereiten. So ist wirklich die Gruppe der Jungs.
Ja. Wir bieten auch das OTG an, das Opfertäter im Gespräch. Das OTG bei uns ist, du bist nicht direkt mit deinem eigenen Opfer konfrontiert, da werden von der Opfer- und Traumaberatung ein, zwei Opfer zur Verfügung gestellt, die kommen dann zu uns und die tun dann ihre Tat aufbearbeiten mit uns zusammen. Da setzen wir uns dann, zum Beispiel dieses Jahr waren 4 Opfer und 4 Täter von uns Jungs zusammen. Wir haben alle einen Partner bekommen, und die in einer ähnlichen Straftat zusammengehangen haben. Und es hilft uns als Täter, ein bisschen Empathie für die Opfer zu entwickeln und für die Opfer unsere Sicht zu sehen, wieso es überhaupt so etwas führen kann, damit die besser mit der Straftat abschließen können. Ja, im Seehaus haben wir die Möglichkeit, unser erstes Lehrjahr fertig zu machen. Wir haben 3 Ausbildungsbetriebe, einmal Metallbau, Zimmerei und Schreinerei. Zugleich, wenn du das Lehrjahr fertig hast, kannst du auch deinen Hauptschulabschluss haben. Und also es ist auch Pflicht, also wenn du ins Seehaus kommst, musst du dein erstes Lehrjahr im Seehaus fertig machen. Und im Gefängnis kannst du zwar auch, hast viele Möglichkeiten, Ausbildung zu machen, aber die meisten im Gefängnis, die gehen halt in Pausenraum, tun Rauchen, tun sich Schlägern, tun Drogen, Tabak verkaufen, sonstiges und sind eigentlich nicht so mit der Schule oder mit dem Betrieb beschäftigt, lernen auch nicht sehr viel. Und bisher ist es halt ganz anders, zum Beispiel, ich mache gerade meine Lehre als Schreiner und wenn du es im Gefängnis machen würdest oder draußen, würdest du im ersten Lehrjahr wahrscheinlich nur Theorie machen. Im Seehaus bist du vom ersten Tag an Kundenaufträgen dran, also Kunde ruft unseren Chef an, der Chef gibt uns einen Plan und vom ersten Tag an tun wir an Kundenaufträgen arbeiten und können viel mehr lernen. Ja, das ist zum Beispiel Schreinerei, wir tun da auch hauptsächlich aus Vollholz arbeiten, also Kunde ruft an, sagt, ja, wir brauchen eine neue Küche, tun uns alles vorbereiten, zusägen, ölen, schleifen, alles Mögliche, fahren dann zum Kunden hin und tun alles einbauen und da haben wir die Zimmerei, das ist die größte Werkstatt in unserem Seehaus. Da sind auch 6 Meister, glaube ich. Und die sind hauptsächlich im Sommer nur auf Außenbaustellen, tun Dächer sanieren, Häuser bauen, alles Mögliche. Ja. Zum Metall, die machen das erste Lehrjahr, haben die nur Werkstattunterricht, da sind die in der Werkstatt, können sich dann nach dem ersten Ausbildungsjahr für 7 weitere Berufe entscheiden, Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker und so weiter und so fort. Und darauf tun sich da vorbereiten. Wir haben auch Garten- und Landschaftsbau und auch ein sehr schöner Beruf. Und das ist auch hauptsächlich nur draußen. Also Kunde ruft an, sagt, wir brauchen einen neuen Garten. sind wir direkt da zur Verfügung und machen einen schönen Garten. Jeden zweiten Samstag haben wir Bausamstag, das ist gemeinnützige Arbeit, da tun wir für die Gesellschaft auf Außenbaustellen gehen, tun zum Beispiel da oben rechts sieht man so, wie heißen die, Tatortjäger heißen die? Tatortreiniger, tun irgendwelche Graffitis oder Beschmierungen, die von irgendwelchen Tätern verursacht wurden, bereinigen, sauber machen und tun Müll aufsammeln gehen oder Unkraut jäten gehen. Ja. Wir haben freitags und samstags Schul- und Freizeitsport. Freitags tun die Lehrer entscheiden, was wir machen. Dann ist auch jeden Monat unterschiedlich. Zum Beispiel haben wir einen Monat lang Basketball, im anderen Monat haben wir Baseball, und damit wir einfach neue Bereiche kennenlernen, weil die meisten Jungs sind draußen, spielen Fußball und machen nichts dabei, aber da lernen wir schon viel. Ja, wir machen echt sehr viele Freizeitaktivitäten, sind an sehr vielen Stellen zu Besuch. Zum Beispiel letzten Monat waren wir hier in Maulbronn und haben das Kloster besucht, besichtigt, oder gehen auf Familienwochenenden. Zum Beispiel in meiner Familie waren wir im Allgäu, haben die Eltern von unseren Hauseltern kennengelernt, haben bei denen geschlafen, oder Gemeindefreizeit, da waren wir am Bodensee, oder Winterfreizeit sind wir über den Winter in einer Gemeinde und tun mit denen zusammen Silvester feiern. Also wir haben echt sehr viele Freizeitaktivitäten. Ja. Ja, wir sind auch sehr kreativ, würde ich sagen. Wir machen sehr vieles. Zum Beispiel gerade heute Morgen war ich auch an einer Theatervorbereitung. Wir haben im Seehausfest ein Theater vorbereitet und dafür tun wir auch sehr viel üben, tun ein Stück vorbereiten. Ja, uns wird dann auch vorgestellt. Ja.
Wir sind Mitglieder der Diakonie und wollen als Mitarbeiter Glaube vorleben, Glaube vermitteln. Es gibt bestimmte Punkte im Tagesablauf, die fest dazugehören. Morgens eine Zeit der Stille, wo wir dann in den ersten drei Wochen gemeinsam mit ihnen eine Bibel lesen, damit sie es einmal kennenlernen. Oder wenn es ein Moslem ist, lesen wir sowohl in der Bibel als auch im Koran, dass sie einfach für sich ins Nachdenken kommen, was sind meine Werte, auf was für ein Fundament will ich mein Leben stellen. Dann haben wir am 8. Impuls für den Tag, wo alle Mitarbeiter und Jungs zusammenkommen und einer einen Gedanken als Motto für den Tag gibt. Und dann Sonntag ist Gottesdienst oder Ethik, da können die Jungs wählen. Am Anfang sind wir in verschiedene Gottesdienste in der Umgebung gegangen. Es hat auch super geklappt und hatten wir viele Beziehungen zu unterschiedlichen Gemeinden. Aber wir mussten dann die Erfahrung machen, dass kein einziger in der Gemeinde hängen geblieben ist. Viele wollten und auch viele Gemeinden waren offen, aber die meisten Gemeinden sind halt gut bürgerlich. Und das ist wahnsinnig schwer für unsere Jungs da reinzukommen. Von dem her, das ist auch ein Gedanke an euch, dass man überlegt, wie können wir Leute integrieren, weil das reicht nicht, wenn man die einmal einlädt, sondern da muss man überlegen, okay, die haben eine andere Sprache, ein anderes Interesse, andere sind anders aufgewachsen. Von dem her muss man auch überlegen, wie kann man sie ansprechen und wie kann man Angebote für sie machen, dass sie sich wohlfühlen. Und ich denke, das ist eine Aufgabe für uns als Gemeinschaft, als Gemeinden, als Kirche, auch als Gesellschaft. Okay, wie können wir Integration leben? Wie können wir Leute, die sonst sich aus einem völlig anderen Umfeld kommen, integrieren, auch bei uns in die Gemeinde? Vielleicht einmal als Gedanke, dass ihr das auch mitnehmt und überlegt, okay, was gibt es bei uns für Leute, die wir integrieren könnten, wo wir auf die zugehen können, wo wir einladen könnten. Wir hatten es vorher hier im Haus, wohnen ja auch Leute, die aus dem Ausland kommen sind. Und wie können wir Angebote machen, die attraktiv sind für andere, um andere zu erreichen?
Ja, vorhin haben mich schon ein, zwei gefragt, was wir den ganzen Tag über machen. Und wir haben einen sehr, sehr straffen Tagesablauf, also wir haben eigentlich sehr wenig Freizeit. Zweimal in der Woche fängt es bei uns schon um 5.30 Uhr an. Wir stehen auf und müssen erstmal eine halbe Stunde joggen gehen. Um 6.25 Uhr tun wir normalerweise aufstehen und dann tun wir Frühstück richten zusammen.
Wer beim Joggen dabei sein will, einfach vorbeikommen. 3.06 Uhr, Zeitpunkt im Hof. Ich habe ein paar Freiwillige gesehen.
Nach dem Frühstücken richten tun wir uns dann alle gemeinsam hinsetzen, haben Zeit der Stille. Da tun wir 15 Minuten Buch lesen, Bibel, Normalbücher, was man will, kann man selbst entscheiden. Um 6.45 Uhr tun wir dann zusammen hinsetzen und im Seehaus, so wir fangen zusammen an, mit dem Gebet und hören zusammen auf. Also wer da zu spät kommt oder sonst irgendwas, wir fangen erst an, wenn alle am Tisch sind. Nach dem Frühstück haben wir dann unsere Dienste, also jeder Jugendliche hat einen Dienst, Baddienst, Zimmerdienst, Flurdienst, Wohnzimmerdienst. Nach den Diensten haben wir dann 15 Minuten Zeit zum Rauchen. Zum Rauchen ganz kurz. Also wir können nicht, wann wir wollen, rauchen gehen. Wir haben 3 Raucherpausen am Tag, 15 Minuten. Also wenn du da irgendwie zu spät kommst oder sonst irgendwas, hast du entweder Pech gehabt oder kannst nur eine Zigarette rauchen. Die meisten rauchen 2 oder 3 Zigaretten, was sie halt in den 15 Minuten schaffen. Also das ist also auch sehr streng geregelt. Ja. Und zum Rauchen auch, das sind sehr strenge Regeln. Also wir dürfen nicht im Sitzen rauchen, wir dürfen nicht in Jogginghose rauchen. Wenn du ein Feuerzeug vergessen hast, darfst du nur eine Zigarette rauchen. Also sind klare Regeln, damit uns das Rauchen so schwer wie möglich fällt. Bist du nochmal zurück zum
Tagesordnungspunkt? Wir haben auch sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter und das ist wahnsinnig wertvoll, weil so können wir mehr Angebote machen und die Ehrenamtlichen sind auch immer ein Türöffner in die Gesellschaft. Und das ist unheimlich wichtig. So eine Einrichtung wie unsere steht in Gefahr, Inselcharakter zu haben. Und das können die Ehrenamtlichen durchbrechen. Und ist unheimlich wichtig, dass da auch Kontakte entstehen. Wir haben auch immer FSJler oder Bundesfreiwilligendienstler, die mitleben. Ja, wir suchen noch. Also wer irgendjemand kennt oder sich angesprochen fühlt hier. Also wir haben normalerweise in jeder Wohngemeinschaft FSJler oder FSJlerin, die in Küche und Haushalt hilft und bei der Kinderbetreuung und bei Hausaufgaben und Freizeit oder dann in den Ausbildungsbetrieben FSJler, die im Idealfall schon selber eine Ausbildung haben oder in der Verwaltung, gerade für Verwaltung und Akademie suchen wir noch jemand und nicht für die Betriebe. Und dann ganz wichtig ist natürlich auch Übergangsmanagement und Nachsorge. Bisher haben es alle geschafft oder alle bis auf einen, dass sie nachher einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gekriegt haben. Wahrscheinlich nicht selbstverständlich, aber da sind wir uns sehr dankbar auch für die Industrie und das Handwerk. Wenn sie es geschafft haben, dass sie ein Praktikum kriegen, dann haben sie es auch geschafft. Weil im Praktikum müssen sie sich beweisen, aber sie können sich halt auch beweisen. Viele Ausbilder beklagen sich ja über die Azubis heutzutage, die oft keinen 8-Stunden-Tag durchhalten, unpünktlich sind, kein Sozialverhalten haben. Das haben unsere Jungs eben schon eintrainiert und von dem her können sie da auch glänzen. Man muss dazu sagen, das heißt natürlich nicht, dass alle die Ausbildung dann auch behalten. Da gibt es natürlich auch Abbrüche und gerade da ist die Nachsorge wichtig, dass ein Problem nicht zum totalen Absturz führt, sondern dass es dann vielleicht im zweiten, dritten Anlauf klappt. Da haben wir auch immer wieder Familien, die einen ehemaligen von uns aufnehmen, zu sich in die Familie, in Einlegerwohnung oder direkt in Familie. Das ist wahnsinnig hilfreich, weil da haben die Jungs dann Ansprechpartner, wenn sie vom Schaffen heimkommen. Also wer ein Zimmer frei hat, kann sich auch gerne melden bei uns. Genau, das ist so Seehaus als Strafvollzug in freien Formen. Und in den letzten 20 Jahren hat sich da draußen noch ganz viel anderes entwickelt. Wir haben inzwischen auch Opfer- und Traumaberatungsstellen. Mit viele Opfer haben niemand, mit dem sie wirklich drüber reden können. Wir sind Alleingelassen und es kommen viele in ein völliges Loch. Und teilweise auch 20 Jahre später leiden sie noch drunter. Und da ist wahnsinnig wichtig, dass sie Ansprechpartner haben, wo sie es aufarbeiten können, um das dann auch hinter sich lassen zu können. Und dann haben wir auch Präventionsarbeit, Michael Stahl, Protectix haben wir. Dann haben wir Wald- und Tierkindergarten. Und wir gehen auch in die Gefängnisse und bieten da Opfer- und Partietraining an. Und in der JVA Adelsheim haben wir auch einen Wohngruppenvollzug, wo wir gemeinsam mit der Anstalt durchführen. Und das ist auch schön, dass aus dem Modellprojekt eine Modelleinrichtung wurde, fest verankert gesetzlich und wir jetzt auch zurückwirken dürfen wieder ins System. Gut, soweit mal dazu. Ich hätte noch einen zweiten Teil, aber vielleicht erst noch, wenn Fragen sind an unseren Experten, gerne jetzt. Oder sonst könnt ihr euch Fragen überlegen, dann machen wir am Schluss noch eine Fragerunde. Dann würde ich übergehen noch zu Hoffnungsträger. Und Dankeschön. Ja, ihr habt vor 10 Jahren dann noch die Hoffnungsträger-Stiftung, also halt erst noch das. Ganz herzliche Einladung. Am 23. und 24.09. feiern wir unser 20-jähriges Jubiläum. am 23.09. ein Gospelkonzert mit Gospel im Osten, kommen 350 Sängerinnen und Sänger und hoffentlich ihr alle auch. Also herzliche Einladung da dazu. Und dann am 24.09. das eigentliche Seehausfest mit morgens einem ökumenischen Gottesdienst und ein ganzen Tagprogramm. Herzliche Einladung. Genau, und das haben wir ja vorhin schon gesagt, also wenn jemand FSJler kennt oder potenzielle FSJler oder Bundesfreiwilligendienst, kann man auch in jedem Alter machen. Sehr gerne. Und auch sonst gibt es unterschiedliche Formen, wie man uns unterstützen kann. Jetzt sind auch einige Stellen noch frei, auch das könnt ihr gerne weitergeben. Gut, ihr habt die Hoffnungsträger-Stiftung gegründet, ihr habt mir selber gesagt, ihr habt mehr, wie ihr zum Leben braucht. Vielleicht geht es auch sonst immer so. Und dann kann man das auch mit anderen teilen. Gut, ursprünglich sollte die Stiftung eigentlich eine reine Förderstiftung sein, dass wir andere Organisationen und Projekte fördern. Aber im Bereich Flüchtlinge gab es auch damals schon sehr viele sehr gute Initiativen. Aber ich habe nichts gefunden, wo auch Wohnen dabei war und vor allem integratives Wohnen. Oft ist jetzt das Problem, die Flüchtlinge wohnen mitten im Ort, haben aber keinerlei Kontakt zu Deutschen. Und dann kann Integration an sich gar nicht gelingen, wenn man 200 meist junge Männer zusammenspart, die alle die Sprache noch nicht können, noch keine beruflichen Chancen haben, Perspektiven haben, aus teilweise verfeindeten Gruppen kommen, dass es da mal knallt, muss man sich an sich nicht wundern. Und von dem her haben wir gesagt, möchten wir integratives Wohnen schaffen, wo Deutsche und Flüchtlinge zusammenwohnen und dann können aus Fremde eben Freunde werden. Und das Konzept ist eben 50% Flüchtlinge, 50% Deutsche, die dort bewusst einziehen, um Leben und Glauben zu teilen. Und bei den Kindern geht es am allerschnellsten. Und es ist wahnsinnig schön, das zu sehen, wie das dann eine Gemeinschaft ist. Bei den Erwachsenen dauert es ein bisschen länger, aber auch das geht dann sehr schnell. Das war jetzt die erste Bewohnerschaft in Leonberg. Ein ganz bunter Haufen aus allen möglichen Ländern, Kulturen, Religionen. Und trotzdem sind wir eine Familie, eine Einheit. Und auch da ist schön, dass wir eben Leben und Glauben teilen können. Ganz rechts die Alia, war eine unserer ersten Bewohnerinnen, ein Kopftuch, strenggläubige Muslima. Und ich kann wahnsinnig viel lernen von dem, wie sie ihren Glauben lebt. Und von Moslem ist auch völlig unnatürlich, wenn man nicht über den Glauben spricht. Das gehört für sie ganz normal dazu, eine ganz andere Kultur. Und von dem her, wenn sie merken, man spricht mit ihnen auf Augenhöhe und guckt nicht auf sie runter, sondern auch indem ich kann auch von ihnen was lernen, dann hat man sofort da sehr tiefe Gespräche. Und sie darf wissen, dass ich mir wünsche, dass sie Jesus als Sohn Gottes kennenlernt. Sie wünscht sich wahrscheinlich, dass ich Muslim werde. Und wenn wir das beide voneinander akzeptieren, dann haben wir die beste Gesprächsgrundlage. Und es ist eine tiefe Freundschaft und Familie. Wir sind genau eine große Familie. Wir haben dann überlegt, okay, das klappt jetzt hier in Leonberg sehr gut. Wie können wir das multiplizierbar machen? Und haben dann ein Hauskonzept entwickelt mit der Uni Stuttgart im Architekturbüro, das man sehr schnell, sehr kostengünstig in Holzmodulbauweise aufbauen kann. Und aber schönes, nachhaltiges Wohnen ist, wo man heimisch werden kann, wo man gerne wohnt. Und ja, auch heute noch gibt es Kommunen, die aus einer Zwangslage raus Container aufstellen, wobei auf einen Container wartet man, ich weiß nicht, wie lang die Wartezeit gerade ist, wahrscheinlich auch mindestens ein halbes Jahr. Und so ein Haus ist im halben Jahr gebaut und oft gar nicht viel teurer wie eine Containerlösung. Von dem her ist es unser Wunsch und Hoffnung, dass viel mehr solche Bauten gebaut werden, bezahlbarer Wohnraum, aber eben schöner Wohnraum. Genau, je nach Bauplatz kann man das unterschiedlich aufbauen und ist eben sehr schnell aufgebaut, aber schönes Wohnen. Genau, da haben wir inzwischen 30 Häuser gebaut, in 10 Standorten. In Esslingen waren die ersten. In Bad Liebenzell, in Schwäbisch Gmünd, unser bisher größtes Projekt, in Straubenhardt, Kralf. Genau, und dann in Mühlacker, ist jetzt unser erstes Zukunftshaus entstanden, oder zwei Zukunftshäuser. Das ist nochmal ein bisschen anderes Konzept. Bei den Hoffnungshäusern ist jetzt Konzept 50% Flüchtlinge, 50% Deutsche. Und hier ist Konzept, dass man bezahlbaren Wohnraum aufbaut. Also immer 80% bezahlbaren Wohnraum, 20% normaler Wohnraum, weil wir eine Durchmischung wollen. Und hier ist so, dass 2-3 Familien damit einziehen, die sagen, ich möchte bewusst dort die Kultur prägen und mich einbringen. Genau, hier haben wir auch noch Wohnungen frei, 2- und 3-Zimmer-Wohnungen. Also wer jemanden kennt, der sich dort einbringen will, sehr gerne. Genau, das sind nochmal die Standorte. Und wir haben noch sehr viele Anfragen. Wir kommen jetzt selber an Grenzen bei den Hoffnungshäusern. Die Häuser refinanzieren sich über die Miete. Gut, es wird jetzt immer schwieriger. Aber wir haben an jedem Standort eine Standortleitung und Sozialpädagogen. Und die haben wir bisher aus Stiftungsmitteln finanziert. Zukünftig können wir das nur machen, wenn wir vor Ort auch Unterstützung haben für den laufenden Betrieb, weil wir jetzt das selber nicht mehr packen. Genau, dann würde ich euch noch kurz mit ins Ausland entführen. Wir unterstützen auch einige Länder, einige Projekte im Ausland. Als Seehaus sind wir Mitglied bei Prison Fellowship International und haben so Partner in 120 Ländern. Und einige von denen unterstützen wir. Zum einen ein Programm für Kinder von Gefangenen. In vielen Ländern ist es so, wenn der Vater im Gefängnis ist, hat die restliche Familie keinerlei Lebensgrundlage mehr. Dann müssen sich die Kinder irgendwie über Wasser halten, über Diebstahl, über Prostitution und landen dann selber im Gefängnis. Und um den Kreislauf zu verhindern, unterstützen wir sie. Kann man eine Patenschaft eingehen für 1 € am Tag, legen draußen auch Broschüren. Und dann ist gewährleistet, dass die Kinder... jetzt geht's nur... genügend zum Essen haben und medizinisch versorgt worden, in die Schule gehen können und auch am gesellschaftlichen Leben wieder teilnehmen können. Und in einigen Ländern gibt es auch Kleinstkreditprogramme für Frauen von Gefangenen, hier in Kambodscha, dass sie einen Kleinstkredit kriegen von 200 € in Form von 50 Hühnern und Futter für 4 Monate. Und damit können sie sich selbstständig machen und ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen. Oder hier in Sambia Nähmaschinenschulen oder links in Kolumbien. Kolumbien ist auch unser Schwerpunktland. Das ist das Bellavista-Gefängnis in Medellin. Bellavista heißt schöne Aussicht. Die hat man auch, wenn man rausguckt. Wenn man reinguckt, sieht es ein bisschen anders aus. Das Gefängnis wurde für 1600 Leute gebaut. 6600 waren so die letzten 20 Jahre durchschnittlich drin. Da kann man sich vorstellen, wie es zugeht. Wenn man reinkommt, muss man sich seine Zelle kaufen oder mieten von anderen Insassen. Wenn man das Geld nicht hat, dann schläft man halt im Klo oder über die Klos. Und Kolumbien ist ja bekannt, es sind über 60 Jahre Krieg, verschiedene Guerilla-Organisationen, Paramilitärs, Drogenkartelle, die treffen alle im Gefängnis aufeinander und sind nicht unbedingt die besten Freunde. Wir haben Prison Fellowship, arbeitet schon seit 40 Jahren im Gefängnis oder in den Gefängnissen in Kolumbien, haben dort verschiedene Programme. Hier haben wir ein Programm eröffnet, wo klar war, oder haben wir vorher mit den Bandenchefs abgesprochen, wenn ihr da teilnehmen wollt, heißt es keine Drogen, keine Gewalt, keine Waffen. Wir sind dann mit 70 Messern und Macheten wieder rauskommen aus dem Gefängnis, weil sie das abgegeben haben, um an dem Programm teilzunehmen. Auch dort haben wir das Programm Opfer und Täter im Gespräch, wo zunächst unbeteiligte Opfer und Täter zusammenkommen, aber dann oft auch ein direkter Täter-Opfer-Ausgleich zustande kommt. Hier unten zum Beispiel José und Sofanor. José wollte den Sofanor umbringen, hat auf ihn geschossen, 4-mal. Er dachte, er wäre tot und war dann im Gefängnis 7 Jahre, hat im Gefängnis an dem Programm teilgenommen, hat dadurch sein Leben radikal verändert und ist dann nach dem Gefängnis auf uns zukommen, ob wir nicht Gespräche vermitteln können. Und da gab es dann viele Einzelgespräche, am Schluss konnte Sofanor ihm vergeben. Und inzwischen sind sie beste Freunde. Sie gehen gemeinsam ins Gefängnis, erzählen ihre Geschichte, haben gemeinsam ein Fußballpräventionsprojekt. Und das ist faszinierend, wie Versöhnung möglich ist, auch nach allerschlimmsten Straftaten. Bei uns ist ja manchmal nicht möglich, sich zu versöhnen, weil der Apfel über den Zaun hängt. Und da ist es wichtig, immer wieder zu überlegen, hey, zum einen, Vergebung befreit mich selber und Vergebung ist möglich, eben auch nach allerschlimmsten Straftaten, dann soll es an sich für uns und für das, was wir erleben, auch möglich sein. Wir haben dort auch ein Programm Dörfer der Versöhnung, wo ehemalige Guerillakämpfer und Paramilitärs gemeinsam mit Opfern von Konflikt an dem Programm Opfer und Täter im Gespräch teilnehmen und dann gemeinsam zerstörte Infrastruktur in ihren Dörfern wieder aufbauen. Und wenn man gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeitet, dann kann man auch viel besser die Vergangenheit hinter sich lassen. Gut, das war so ein ganz kleiner Einblick, was wir machen, auch als Hoffnungsträger. Vielleicht gibt es jetzt noch Fragen. Vielleicht ganz wichtig ist, ich habe mir CEOs einen Hoffnungsträger vorgestellt, aber das Allerwichtigste ist, oder wir freuen uns natürlich, wenn ihr alle CEOs oder Hoffnungsträger unterstützt und euch ehrenamtlich einbringt, Bundesfreiwilligendienst macht oder finanziell unterstützt, dafür betet. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir alle Hoffnungsträger sind oder werden können. Und ja, eben wie vorhin gesagt, es gibt genügend negative Schlagzeilen. Und da kann man immer entweder sagen, ja, so eins, und wie können die bloß, und Regierung ist schuld, und was weiß ich was, kann man alles sagen. Bloß, was bringt das? Oder man kann gucken, okay, was kann ich tun, um Hoffnung in die Welt zu bringen? Was kann ich tun, um zu gucken, geht es meinem Nachbar gut? Sind die Leute, die hierher kommen, aus fremden Ländern integriert? Und so, ja, können wir, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann können wir viel Hoffnung schenken. Und dazu möchte ich Mut machen, dass jeder für sich überlegt, wo kann ich Hoffnung schenken, wo kann ich für andere ein Hoffnungsträger sein, und ja, dass ihr auch als Gemeinde überlegt, wie können wir als Gemeinde das machen, wie können wir in die Kommune ausstrahlen und Hoffnungsträger sein. Gut. Aber jetzt erstmal, gibt es noch Fragen? Ja.
Wie läuft das Verfahren dann ab, wenn man als normal straffällig geworden wird, wenn man erwachsen war, dann im normalen Prozess, sag ich mal, wie läuft das Bewerbungsverfahren ab, dass man jetzt hier rauskommt?
Ja, willst du? Vielleicht die Last der Welt noch so Zettel rum. Wer einen Infobrief will vom Seehaus oder Hoffnungsträger, kann sich da einfach eintragen.
Ja, also im Seehaus Lürnberg ist halt so, wir nur Jugendstraffällige dürfen hin, also zwischen 14 und 21, also Erwachsenenstraftäter dürfen nicht hin. Wir kommen normal ins Gefängnis an und wie Tobias auch gesagt hat, wir haben sehr viel Gefängnisarbeit, also sehr viele Sozialarbeiter sind in den Jugendvollzug und erzählen vom Seehaus oder wir haben auch in J2 eine eigene Gruppe, ein eigenes Haus vom Seehaus. Und da wird auch für Seehaus geworben und da gibt es auch verschiedene Gruppen, Freizeitgruppen, wo wir hingehen können und uns dann für Seehaus bewerben können. Dann schreiben wir hin, was unsere Motivation ist, was wir wollen, was unsere Ziele sind. Und es dauert dann auch meistens nicht lange. Dann kommt auch die Geschäftsführerin Immela. Ja, und tut mit uns reden, also Bewerbungsgespräch führen. Und wenn es gut läuft, nach 2-3 Wochen ist man dann im Seehaus. Ihr könnt gerne alles fragen. Ich glaube nicht, dass ihr...
Wie hast du denn von dem aus gehört?
Es war schon 2021, wo ich in Untersuchungshaft war. Da hatte ich einen Kollegen, der mit mir im Stock saß und hat gesagt, ja, meine einzige Chance rauszukommen ist halt Seehaus. Da hat er mir davon erzählt. Und damals war noch ein bisschen problematisch wegen Corona. Da konnten die nicht in Jugend, also ins Gefängnis kommen und Freizeitgruppen machen. Dann ging es doch, dann sind die für 2 Wochen, glaube ich, gekommen. Da habe ich mich auch direkt dafür beworben, bin hingegangen, habe direkt meine Bewerbung abgeschickt. Hat es bei mir ziemlich lange gedauert, aber schlussendlich durfte ich dann doch kommen.
Ja. Die Straffällige kommt hier aus Baden-Württemberg oder aus ganz Deutschland?
Die meisten aus Baden-Württemberg, aber wir haben jetzt zum Beispiel einen aus Duisburg und einen aus Frankfurt.
Ja, das ist dann Untersuchungshaftvermeidung, genau. Können wir auch anbieten oder im Rahmen von einer richterlichen Weisung. Jetzt reiner Jugendstrafvollzug können wir nur aus Baden-Württemberg aufnehmen oder in Sachsen, nur aus Sachsen. Das ist unterschiedlich, aber prinzipiell sind schon viele interessiert. ist auch immer die Frage, ob die dann dürfen vom Gefängnis her. Genau. Sexualdelikte sind ausgeschlossen, aber sonst nehmen wir prinzipiell alle von uns aus. Gut, jetzt jemand mit Mord kriegen wir nicht unbedingt von der Anstalt her, aber wir hatten schon außer Mord an sich alles, auch Totschlag, versuchte Tötung und so.
Also, ist sehr, also bis zu 3 Jahren darf die Anstalt von sich aus entscheiden, ob der Häftling kommen darf, aber ab einer Haftstrafe über 3 Jahren muss das Justizministerium da zustimmen und dafür brauchen die halt gewisse psychologische Untersuchungen, Prognosen und es dauert halt seine Zeit.
Die maximale Aufnahmedauer, ist das unbegrenzt, was ist die Auswahl?
Ja, also gut, bei Jugendlichen ist die Höchststrafe 10 Jahre, aber das ist nur bei Mord oder so. Die meisten sind nur 1,5 Jahre da. Das längste Haftzeit, wo wir mal hatten, war 7 Jahre. Genau, aber der war dann nicht ganz am Anfang bei uns, sondern dann irgendwann später. Aber prinzipiell, also wir bieten die volle Ausbildung an, zumindest bei der Schreinerei könnte auch jemand 3 Jahre bleiben.
Ja. Ist sehr unwahrscheinlich, aber.
Sie evaluieren das ja nach, kann ich Ihnen auch prinzipiell noch was dazu sagen? Also, der Grund sagt, was alle kriegen, aber es gibt oder
genau. Ja. Also es gibt verschiedene Kriterien, also zum einen im Vollzug, wie viele Gewalttaten finden da statt und das ist bei uns durch die kleine Gruppe sehr wenig. Wir haben die ganzen 20 Jahre, ich glaube 4 Leute zurückgeschickt wegen Gewalt. Das ist aber Gewalt, die auf keinem Schulhof auffallen würde, hat eine Männer einen Kopfnuss gegeben. Gewalt ist bei uns absolut tabu. Und gut, dann eben die Vermittlungsquote, eben 98% Ausbildungsplatz kriegt oder Arbeitsplatz. Denn Rückfälligkeit, also 75% schaffen es, dass sie nicht wieder inhaftiert werden.
Und in Jugendstrafe ist es auch so, also dahinter steckt der Erziehungsgedanke, heißt, wenn du vorzeitig entlassen werden willst, musst du einen Ausbildungsplatz haben, sonst darfst du auch nicht entlassen werden. Meine Zukunftspläne sind, also ich habe einen Haufen Schulden und wenn ich rauskomme, möchte ich erstmal in meine eigene Wohnung ziehen und eine anständige Ausbildung anfangen und dann nach und für nach meine Schulden abbezahlen und hoffentlich irgendwann glücklich und sorgenfrei leben. Ja.
Genau, da bieten wir Begleitung an. Wir haben verschiedene Nachsorgeangebote und gleichzeitig, sie sind ja Familienmitglieder und das sind sie für immer. Also wir verstehen uns als lebenslanges Begleiten, immer wenn die Jungs das wollen. Und das ist auch unheimlich wichtig. Wir haben jetzt einen zum Beispiel, das war einer von unseren Ersten, der hat seine Ausbildung fertig gemacht und seinen Techniker gemacht, hat sich selbstständig gemacht, seine eigene Zimmerei gehabt und lief alles super. Und dann ist die Ehe in die Brüche gegangen. Und dann stand er erstmal wieder da, dann konnte er bei mir eine Zeit mitwohnen, jetzt wohnt er in der Nachbarschaft. Und er hat gesagt, wenn er diesen Halt nicht gehabt hätte in der Situation, dann weiß er nicht, ob er nicht wieder rückfällig worden wäre, obwohl er 10 Jahre stabil war. Und das ist unheimlich wichtig, dass sie wissen, sie haben immer jemanden, wo sie zurückkommen können und wo sie Unterstützung kriegen. Ja. Genau, also die Eltern können natürlich zu Besuch kommen, 2-mal im Monat und wir bieten verschiedene Programme an oder auch Fortbildungen für Eltern. Aber jetzt richtige Elternarbeit ist schwierig. Zum einen müssen die Eltern das wollen und zum anderen wohnen die ja auch in ganz Baden-Württemberg verteilt. Aber wir gehen auch 1 oder 2 Mal zu Besuch zu ihnen. Ja, gibt
es.
Das sind echt seltene Fälle, dass man Ehefrau Kinder hat, aber wie Tobias auch gesagt hat, wir haben 2-mal im Monat Besuch. Also wir haben auch ein Stufensystem, das kommt dann drauf an auf die Stufe. Also Normalkontakt, Briefkontakt gibt es jederzeit. Aber zum Beispiel unterste Stufe darf wöchentlich 10 Minuten mit der Familie telefonieren. Und je höher du bist, desto mehr Privilegien kriegst du. Also zum Beispiel, ich bin jetzt höchste Stufe. Ich darf einmal im Monat nach Hause für 32 Stunden und habe einmal 4 Stunden Besuch. Da darf ich auch ganz Baden-Württemberg mich bewegen und habe jede Woche für eine Stunde mein Handy, kann dann meine Familie, Freundin, wen auch immer anrufen.
Cool.
Ich habe eine Frage. Ja. Ich bin total spannend, dass diese Opfer-Täter-Gespräche gemacht haben. Ich würde mich mal interessieren, wie die Bereitschaft da ist, von beiden Seiten zusammenzukommen.
Also die Opfer sind eigentlich sehr schwer zu finden, weil die meisten sind entweder nicht bereit oder trauen sich das nicht. Aber wir haben in Baden-Württemberg 6 Opfer- und Traumaberatungsstellen und da wird halt auch immer wieder angefragt. Und dieses Jahr hat es echt lange gedauert, bis wir 4 Opfer gefunden haben. Die Täter können sich von uns, also vom See aus, direkt bewerben. Da kommt natürlich auch auf die Motivation an, wenn einer sagt, ja, ich will einfach nur dahin, um zu schauen, wie es aussieht, dann darf er wahrscheinlich nicht hingehen. Aber zum Beispiel, ich war dieses Jahr dabei. Und die Opfer waren eigentlich auch sehr offen da. Und,
ja. Ja, und für die Opfer ist eine wahnsinnige Hürde, an sowas teilzunehmen. Aber alle Opfer, die bisher daran teilgenommen haben, haben gesagt, das war für sie eine wahnsinnige Hilfe, dass sie zum einen mal ihre ganze Leidensgeschichte loswerden können und Täter in den Kopf werfen können. Selbst wenn es nicht der eigene Täter ist, können sie also einmal mal loswerden. Und gleichzeitig auch, dass sie Fragen stellen können. Warum passiert es? Wie wählt ihr eure Opfer aus? Und so ist es ja, der Anfang oder die Weiterführung vom Heilungsprozess.
Die meisten Opfer denken ja auch, zum Beispiel bei denen wurde eingebrochen, dann denken die, warum ich, warum ist es mir passiert. Aber die meisten Täter, geht es eigentlich gar nicht um die Person. Zum Beispiel manche Täter, die laufen auf der Straße rum, sehen offene Keller und brechen da ein. Und die Opfer, die leben dann vielleicht ihr ganzes Leben damit, denken so, warum ist es mir passiert, warum bin ich jetzt schuld daran? Wo es eigentlich gar nicht die betrifft, und nach dem Opfertäter im Gespräch wird es denen ja dann auch klar, okay, ich bin dafür gar nicht schuldig, sondern der hat einfach nur das offene Fenster gesehen und ist deswegen eingestiegen. Nicht, weil ich eine Dame bin oder weil ich älter bin oder weil er was gegen mich hat.
Okay, wenn keine Fragen mehr sind.
Also was ich noch sage, wenn ich das genial finde, ist die Idee, wenn du jetzt sagst, eine Stunde Handy, ein Tag oder in der Woche?
Einmal in der Woche. Also wir haben auch sehr viel Disziplin, also es muss alles ordentlich sein, also wenn wir aus dem Zimmer gehen, muss Zimmer gemacht sein, Schrank muss gemacht sein, also darf nichts unordentlich sein. Ja.
Ja, also wer mehr wissen will, es gibt auch 2 Bücher von Christoph Zehntner. Jeder verdient eine zweite Chance. Da sind Geschichten drin vom Seehaus, von Hoffnungsträger und auch aus Kolumbien, zum Beispiel von dem Sofano und José. Und dann jetzt ganz neu, wo Zukunft wachsen kann, ist jetzt gerade erst rausgekommen, da sind 20 Geschichten aus dem Seehaus drin, von Opfern, von Tätern, von Mitarbeitern, von Mitarbeiterkindern, eine bunte Mischung. Könnt ihr drüben mitnehmen. Im Buchhandel 20 Euro, 15 Euro oder 16 Euro und wir machen es gegen Spende. Also von dem her könnt ihr noch viel mehr reinlegen. Und nicht vergessen, wir suchen noch FSLer oder BFDler und nächste Wochenende Seehausfest. Herzliche Einladung.